Herzlich willkommen bei dem Podcast der Rock Your Business Academy. Viele selbstständige Dienstleister, Berater und Agenturen befinden sich im finanziellen Hamsterrad und sind abhängig vom nächsten Umsatz. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie man sich endlich vom ständigen Umsatzdruck befreit und sich ein beruhigendes finanzielles Polster aufbaut. Let's rock your business. Viel Spaß!
Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, endlich mal wieder neue Podcast-Folge. Wir waren ja schon lange nicht mehr mit einer Folge aktiv. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir enorm aktiv waren auf Facebook. Wir haben dann nämlich direkt am Anfang der Krise eine Corona-Hilfegruppe für Selbstständige, Solos, Einzelunternehmer, kleine Unternehmen gegründet und mit fast 4000 Mitgliedern mittlerweile. Und da galt es natürlich erstmal in irgendeiner Form, sich auszutauschen mit den ganzen Unternehmern, gegenseitig sich zu unterstützen, natürlich diese ganzen Krisenmanagement zu betreiben, Liquidität oder was man noch alles tun kann. Und spannende Zeit. Zum Glück wird es langsam etwas ruhiger und von daher auch wieder Zeit für neue Podcast-Folgen. Und ich möchte euch ein Live-Interview, was ich in diese Gruppe gestreamt habe, über Zoom mit dem Stefan Goletzke. Er ist Geschäftsführer des Startups Duschkraft und er berichtet mal, wie er so die Corona-Krise erlebt hat, den Beginn. Das ist schon ein paar Wochen her, das Gespräch. Und ich finde es toll, was die so für Ideen hatten, um da mit sich einen Umgang zu finden. Und von daher steckt bitte den Kopf nicht in den Sand, sondern versucht irgendwie nach neuen Möglichkeiten zu suchen für euer Business, nach neuen Strategien, nach neuen Lösungen, vielleicht auch nach Anpassung eures Geschäftsmodells. Auf jeden Fall bleibt aktiv und bleibt im Handeln oder kommt ins Handeln. Ja, ich wünsche euch alles Gute in diesem Sinne und viel Spaß mit dem Interview mit Stefan von Duschkraft.
Heute mal ein bisschen anderes Thema. Natürlich ist Krisensituation Thema der Gruppe. Natürlich viel Kredite, Liquidität, aber ich finde, es ist auch mal spannend und deswegen freue ich mich tierisch auf den heutigen Gast. Der heißt nämlich Stefan Goletzke und er ist Gründer, einer von drei Gründern und einer von zwei Geschäftsführern des Startups Duschkraft. Was das genau ist, werden wir später noch genau klären. Und Stefan und ich haben uns letztens unterhalten, da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch auch total spannend auf jeden Fall mal hier für meine Community, mal so ein Startup zu sprechen, was sehr erfolgreich unterwegs ist und wie es auch hier einfach so in der Krise gelaufen ist, ne? Was da so Erfahrungen gemacht worden sind und vor allen Dingen auch, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass Stefan auch mal erzählt, nachdem er sich vielleicht gleich nochmal kurz ein bisschen selber vorstellt. Ja, was sie gemacht haben und welche Ideen sie entwickelt haben. Und das ist genau das Spannende halt für die Gruppe, wo ich denke, dass hier jeder vielleicht ein bisschen was mitnehmen kann, dass wir mal so ein bisschen was anderes machen. Vielleicht die Ostertage haben alle mal ein bisschen durchgeatmet. Gut, der eine oder andere hat natürlich, klar, existenziellen Stress, das ist mir schon klar. Aber ich habe auch jetzt ein paar Kunden, wo sagen, okay, der erste Schock ist so ein bisschen vorbei, die erste Schockstarre ist so ein bisschen vorbei, Krone richten und gucken, dass man vielleicht auch irgendwie wieder so ein bisschen so das Auge des Tigers mal wieder bekommt, was man so als Unternehmer hat, mal ein bisschen guckt, was kann ich tun? Vielleicht kann ich ja auch in irgendeiner Form was Positives dieser blöden Krise auch irgendwie entnehmen. Klar, manchen fällt da mit Sicherheit wenig Positives ein. Ich habe aber auch den einen oder anderen jetzt gerade in der Beratung, der sagt, es ist auch gerade mal eine Chance mit ein paar Themen, also ich sage jetzt mal einfach mal Thema Digitalisierung, auch mal ein paar Themen jetzt in Angriff zu nehmen. Mir haben viele gesagt, ey, ich wollte mich schon immer mal irgendwie neu ausrichten, umpositionieren. Jetzt in der Krise muss ich es tun. Für viele ist es halt gezwungenermaßen Motivator, jetzt da irgendwie Gas zu geben. Und ich sage mal so, wenn wir die heutige Folge vielleicht mal darunter jetzt so ein bisschen, Christoph schreibt auch, jede Krise hat auch ihre Chancen. So sieht's aus. Und vielleicht, dass man nicht mal dieses ganze Dilemma Soforthilfen, wir ärgern uns hier tagtäglich in dieser Gruppe, sondern vielleicht einfach mal einen anderen Blickwinkel hier reinkriegen. Das war so meine Idee für euch und meine Zuhörer. Das Ganze wird auch per Podcast ausgestrahlt, später im Nachgang, dass wir einfach mal auch mal so ein bisschen anderen Blickwinkel hier reinbekommen und Stefan jetzt einfach mal so ein bisschen ausquetschen und fragen und natürlich auch ein bisschen Unternehmertum, wie das mit dem Startup alles funktioniert hat. Das finde ich auch ganz wichtig mal zu erfahren heute. Und von daher, wenn ihr Fragen habt, an uns, wenn ihr Fragen habt, an Stefan. So schreibt es in die Kommentare und dann werden wir das gerne irgendwie ansprechen oder je nachdem mit aufnehmen, wenn wir das in irgendeiner Form können. Ja, Stefan, also dann würde ich sagen, erstmal nochmal herzliche Grüße nach Rostock. War ich übrigens noch nie, soll schön sein. Müsste ich mal hin, wäre ja mal Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also Frank, danke für die Einladung. Rostock ist auf jeden Fall immer eine Reise wert, gerade jetzt. Problem ist, dass halt durch die aktuelle Situation touristischer Verkehr komplett ausgeschlossen ist. Mhm. Was um gleich sozusagen mal mit so einer Leinfunk zu starten, unsere Region extrem trifft. Ja, also ja. Ich sag mal, hier in Mecklenburg-Vorpommern haben wir vor allen Dingen ältere Leute in Pflegeeinrichtungen und Touristen. Mhm. Das sind so unsere größten Wirtschaftszweige. Und da sind wir natürlich von der Krise eigentlich ziemlich zentral getroffen.
Ja. Genau. Ja, aber ihr habt auf jeden Fall einen coolen Bürgermeister, habe ich letztens gesehen. Das ist so ein Däne oder so, ne?
Genau, ja, wir haben einen sehr, sehr coolen.
Nur so am Rande. Der war nämlich in Dänemark in so einem mega geilen digitalen Rathaus, wo ich dachte, wow, wo leben wir denn hier eigentlich? Der ist cool, oder?
Der ist absolut cool. Ja, trifft auch, glaube ich, ganz gute Entscheidungen. Ist auch, glaube ich, gut, jetzt diesen Mann an der Stelle zu haben. Ja. War vorher Präsident der IHK, ist selber Unternehmer, ja. Ist auch in der Startup-Szene entsprechend vernetzt. Auf jeden Fall guter Typ. Ich habe mich sehr gefreut, als er gewählt worden ist. Mhm. Er wurde natürlich gewählt für andere Ziele. Ja, will Rostock digitalisieren, insgesamt weiter nach vorne bringen, auch Radwege und so weiter. Ich hoffe, dass das jetzt nicht alles auf der Strecke bleibt. Ja. Es geht ja auch viel Budget verloren einfach, ne, mit dem geplant wurde, genau. Steuereinnahmen und so weiter. Ja, aber es ist schön, dass allein dieser Bürgermeister schon für so viel positive Ausstrahlung sorgt.
Ja, also habe ich letztens gesehen, fand es fasziniert. Auf jeden Fall, das war am Rande. Ja, erzähl doch mal. Also jetzt muss man sich vorstellen, ihr seid ein Startup. Um es mal vorwegzunehmen, ihr wart bei Höhle der Löwen. Leider wurde die Sendung nicht ausgestrahlt, beziehungsweise die Folge mit euch, was sicherlich sehr ärgerlich ist. Ihr wart aber auch bei das Ding des Jahres irgendwie. ProSieben ist das, glaube ich, ne?
Genau.
Auf ProSieben, das wurde entsprechend ausgestrahlt. Ihr geht ganz gut durch die Decke. Und dann kommt sowas, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, und dann kommt sowas wie Corona. Wie hat euch das erwischt? Was ist da passiert?
Ja, es ist so ein Mix. Also ich kann jetzt nur von mir persönlich im Moment sprechen. Mich hat es schon ziemlich krass erwischt, als es uns so erreicht hat. Ja, also ich weiß noch, wir waren einen Monat vorher waren wir in Stuttgart auf einer großen Messe. Ich hatte mich mit einem Kollegen unterhalten, mit einem alten Schulfreund von mir unterhalten, der promovierter Virologe ist. Und wir hatten uns schon mal so über dieses Coronavirus unterhalten und dass das auf jeden Fall sehr, sehr weit weg ist und jetzt für uns jetzt keine existenzielle Bedrohung darstellt. Und dann 3-4 Wochen später war auf einmal, wir haben den ersten Fall auch in Deutschland, wir haben vielleicht auch 2 Fälle, es wird immer mehr. Die Medien eskalieren völlig, die Politiker eskalieren völlig und plötzlich hängt man in so einem Live-Ticker, wo ich immer so für mich persönlich das Situation in Richtung Live-Ticker geht, ist das vielleicht der richtige Moment, ein bisschen auszusteigen, weil es irgendwann so eine Eigendynamik annimmt. Ich habe mich halt selber dabei erwischt, wie ich immer wieder diesen Live-Ticker angeguckt habe. Rostock war dann auch eine der ersten Städte, die hier alle Schulen und Kitas geschlossen hat. Das war so an einem Tag eine Schule, am nächsten Tag die restlichen Schulen, am nächsten Tag alles. Bis 3 Wochen später und da war erstmal so, okay.
Du bist ja auch Familienvater, glaube ich, ne? Von daher hatte ich das ja alleine auch familiär, glaube ich, wahrscheinlich schon erstmal vor eine Herausforderung gestellt. Also zumindest ging es uns so, ne? Wir sind auch beide selbstständig. Alleine das so jetzt mal familienmäßig, 2 Selbstständige und dann plötzlich ein 3-jähriges Kind hier den ganzen Tag zu Hause, definitiv immer noch eine Challenge.
Ja, ich habe das große Glück, dass meine bezaubernde Frau im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, das entspannt das so ein bisschen, ja, auf der einen Seite auch das sichere Einkommen, auf der anderen Seite dann...
Der wilde Gründer.
Genau, ja, und wir haben jetzt heute die Situation, dass die Kinder zu Hause sind, was für die Kinder eine ganz große Klasse ist, weil sie natürlich riesenlange Freizeit haben und uns natürlich vor gewisse Herausforderungen stellt.
Ja. Ja.
Gerade jetzt so nach der ganzen Zeit, irgendwann weiß man auch nicht mehr, was man zum Mittag machen soll. Und man lernt auch so die kleinen Dinge zu schätzen, die man sonst im Alltag hat.
Ja, absolut. Ja. Geht uns auch so. Ja, ja, das heißt, hat dich dann quasi wie uns alle dann ziemlich schnell erwischt. Und was ist mit Duschkraft? Was ist passiert?
Ja, ich sagte ja, dass wir sozusagen einen Monat vorher auf einer großen Messe waren. Mhm. Wir sind jetzt gerade so mit unserem Produkt, was ich später auch nochmal ein bisschen nochmal darstellen möchte, gerade so aktiv, richtig aktiv mit voller Power in den Markt gestartet. Und unser Markt sind Hotels unter anderem. Ja, also der Markt, auf den wir uns fokussiert haben, Hotels. Ja, also wir waren auf
eigentlich ja nicht verkehrt.
Genau, das Produkt passt perfekt zu Hotels. Ja. Ist eine super spannende Zielgruppe, auf super viel Interesse gestoßen. Wir haben auch jetzt, wir konnten einige große Hotels, mit Best Western, schon kurz vor einer Abschluss mit einem Radisson Blue Hotel, Arcona Hotels, wo wir wirklich wichtige Schritte gemacht haben. Mhm. Ja, und dann kommt dieser Moment und man denkt, okay, das ist jetzt hier ein paar Wochen, und man spricht mit den ersten Leuten und dann sagt auf einmal so ein größerer Hotelmanager, wo man denkt, okay, da ist jetzt so ein Hotel, das betrifft das nicht. Der sagt, wir wissen überhaupt nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Unsere Buchungszahlen gehen um 80% zurück und die sind schon zurückgegangen, als ich das noch gar nicht wahrgenommen habe, dass die Krise wirklich kommt. Mhm. So kam das denn so peu à peu, dass klar wurde, okay, da passiert irgendwas, auf was wir reagieren müssen.
Mhm. Ja, ja. Ja, das ist dann so das ist dann der erschreckende Moment, wo man dann feststellt, oh Mist, das betrifft ja nicht nur die anderen, sondern das betrifft jetzt mein eigenes Unternehmen. Und dann kommen die ersten Absagen, ne? Das kennen ja auch viele meiner Kunden letztendlich, wo man am Anfang vielleicht eher noch vielleicht dachte, okay, gut, wir haben ja Handwerker dürfen ja vielleicht irgendwie noch arbeiten oder so. Klar, aber wenn dann die Aufträge, die Hotels, die natürlich dann entsprechend dicht gemacht sind, ihre ganze Planung nicht mehr abschätzen können oder erstmal zugemacht worden. Ich glaube, die ganze Touristikbranche erwischt es ja gerade, genau wie Gastro und so weiter, extrem hart. Mhm. Ja.
Der Moment war auch, wenn ich da noch kurz eingreifen kann, so im ersten Moment waren wir so ein bisschen irritiert, dass uns die Messen wegbrechen. Ja, wir wollten so Internorga nach Hamburg und zu anderen Messen und die Messen haben halt gesagt, die finden nicht mehr statt. Wir sagten, ja, ist ja jetzt blöd, wir kommen nicht an unsere Leads, wir kommen nicht an unsere Verkaufschancen. Ja. Und erst so eine Woche später wurde klar, dass es nicht nur den Kontaktmoment betrifft, sondern vor allem die Zielgruppe extrem auch noch direkt, dass die halt auf 0 Euro Umsatz gehen. Aber ich wollte nicht unterbrechen, sorry.
Nee, kein Problem. Ist euch dann letztendlich, haben alle größeren Hotels gesagt oder ist ein Teil weggebrochen oder sind viele Aufträge weggebrochen oder haben manche auch gesagt, nee, das halten wir jetzt erstmal so, das stehen wir jetzt erstmal durch, aber viele haben euch wahrscheinlich jetzt erstmal auf die Wartebank geschoben wahrscheinlich, ne?
Genau, also ich sag mal, in diesen ersten 2-3 Wochen war es schon so, dass eigentlich alle gesagt haben, im Moment gar nicht. Wir haben jetzt zum Glück die Situation, dass wir jetzt seit April das relativ aufholen können, weil es halt auf jeden Fall auch Hotels gibt, die jetzt diese Krise als Chance erkennen, dass sie jetzt an finanzielle Mittel kommen, die Zeit haben. Sie können halt nichts machen und können deswegen in die Renovierung gehen, sodass wir da jetzt zum Glück im April wieder ein bisschen Fuß gefasst haben und tatsächlich auch im Hotelbereich noch einige Hotels ausstatten können.
Habt ihr in irgendeiner Form Soforthilfen oder Kredite oder KfW oder irgendwas in der Richtung in Anspruch genommen?
Ja, wir haben jetzt hier diese Soforthilfe des Landes in Anspruch genommen. Ich glaube, das ist in allen Bundesländern einigermaßen gleich, sind bei 15.000 Euro. Mhm. Und haben, also das wird zumindest beantragt, mal sehen, was draus wird. Und haben das Kurzarbeitergeld beantragt. So, okay. Wir sind jetzt seit April dann jetzt mit der Mannschaft in Kurzarbeit. Allerdings stellt sich auf den ersten 2 Wochen raus, dass wir da auf jeden Fall gucken müssen, wie sinnvoll das ist. Wir sind immer ein kleines Team, haben jetzt sozusagen 6 Vollzeitmitarbeiter und Gründer eingeschlossen.
Ja.
Und Zeit ist die knappste Ressource und unsere Aufgaben und Sachen, die wir erledigen müssen, sind auf jeden Fall auch in dieser Krisenzeit so groß, dass wir uns das eigentlich nicht leisten können, die Leute nicht Vollzeit zu beschäftigen.
Ja, nicht heute zu beschäftigen, ja. Christos schreibt, kennt ihr euch eigentlich? Nee.
Weiß nicht, ich hab Facebook jetzt ausgemacht.
Achso, Christos Skendras, wenn ich das richtig ausspreche. Genau, er schreibt auf jeden Fall gerade einen Kommentar dazu. Wenn ich den gerade sehe, wir waren für März ausgebucht, bis zum 11.3. wussten wir nicht, ob wir alles zeitlich schaffen würden. Als wir am 12. dann fast alle Aufträge kurzfristig abgesagt bekommen haben, mussten wir auch schlucken. Das wussten wir, dass es ernst ist. Achso, ja, okay, als kleinen Austausch. Ja, definitiv. Ab dann weiß man natürlich wirklich, dass es ernst ist und wo man dann letztendlich die Ausgangssperren für die Hotels und dass die Branche schließen müssen, war relativ schnell klar, dass die ganze Zulieferindustrie dieser Infrastruktur natürlich genauso drunter leidet. Okay, das heißt, jetzt KfW, Betriebsmittelkredit oder so, habt ihr jetzt in dem Moment jetzt erstmal noch nicht in Anspruch genommen. Da entsteht ja auch einiges, gerade noch an neuen Produkten. Da habt ihr jetzt aber noch nichts in Anspruch genommen.
Wir haben uns da durchaus intensiv mit beschäftigt, aber das hatte für uns keine attraktiven Bedingungen, sage ich mal.
Also, ja. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt an Attraktivität. Man bessert ja auch noch ein bisschen nach und so. Also ich finde schon, dass sich da was tut, aber da muss ich auch noch viel tun und ich hoffe, dass sich da auf jeden Fall auch noch viel tut. Okay, das habt ihr also nicht gemacht. Ihr habt die Soforthilfe in Anspruch genommen, Kurzarbeitergeld und ihr habt ja auch Investoren. Du hast mir erzählt, ich glaube knapp 2 Millionen, ne? Venture Capital. Wie melden sich dann da Leute und sagen, erzählt mal, was ist denn da bei euch los? Oder also gibt es da einen schnellen Austausch mit ich weiß ja nicht genau, ob das jetzt eher Institutionen sind oder persönliche Investoren. Also findet da schnell ein Austausch statt und kriegt man da Panik oder wie reagieren die? Oder sagen die sogar, Junge, mach dir keine Panik, das kriegen wir schon hin?
Also wir haben drei Investoren, ja. Mhm. Einmal sozusagen die mittelständische Beteiligungsgesellschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern, also sozusagen eine Bürgschaftsbank.
Ja.
Die hat, glaube ich, in der aktuellen Krise sehr, sehr viel mit anderen Aufgaben zu tun, die ja auch sozusagen viele Krisenmittel aufgeben. Von daher ging die Kommunikation da eher von uns aus. Wir haben noch so einen Green Tech Accelerator dabei, Inno Energy. Mhm. Das ist sozusagen ein größerer VC, europaweit tätiger Fonds. Mit denen sind wir wöchentlich in einem regulären Austausch. Und die haben natürlich auch erstmal eine Bestandsaufnahme bei allen Startups gemacht, was sie so haben. Und haben auch so größere Meetings organisiert mit allen Startups, wo sie beteiligt sind. Und da auch die verschiedenen Krisenprogramme, Krisenmöglichkeiten dargestellt.
Ja.
Da ist es aber sozusagen auf Unterstützungsebene. Dann haben wir noch einen Privatinvestor, mit dem wir natürlich auch in engen Austausch stehen.
Und dann, wir haben ja schon gesprochen, dann habt ihr quasi erstmal, so wie alle, erstmal in so einem Stillstand, in so einer Schockstarre verharrt und man muss das Ganze erstmal irgendwie verdauen. Also es ging, glaube ich, jedem so. Also irgendwie, also mir auch, obwohl ich natürlich im Beratungsgeschäft sicherlich in einer anderen Branche bin, die auch im Grunde genommen immer ein bisschen sogar fast antizyklisch funktioniert. Das heißt, im Moment natürlich aufgrund der Krise habe ich sehr viel zu tun und werde natürlich gefordert. Ich habe mich ja auch freiwillig quasi für diese Gruppe hier zur Verfügung gestellt, da Hilfeleistung zu geben. Und was ich ja auch echt gerne mache und ich finde, das ist auch eine Verpflichtung, die sich vielleicht da ein bisschen mehr auskennen, den anderen irgendwie zu helfen. Von daher war das irgendwie für mich auch klar. Aber auch mir ging es so, es wusste ja keiner so richtig, was passiert erstmal, ne? Also es wusste ja keiner irgendwie, was so wirklich passiert. Man musste sich zu Hause erstmal sortieren. Also, und du hast, glaube ich, mir auch erzählt im Vorgespräch, ihr habt auch erstmal 1-2 Wochen erstmal in so einer Schockstarre gehangen und musstet erstmal sondieren, was ist eigentlich jetzt hier, was ist eigentlich unsere Situation, was ist unsere Ausgangslage?
Ja, also wir haben halt großflächig bei den Mitarbeitern im Grunde die Überstundenkonten abgebaut. Dass da halt erstmal alle zu Hause geblieben sind. Ja. Thema 1, Infektionsschutz. Ja, nicht, dass wir hier auf einmal sozusagen dazu beitragen, dass das sich verbreitet. Wir sind natürlich als Startup so aufgestellt, dass im Grunde jeder Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten kann, dass die ganze Infrastruktur so ist, dass es kein Problem ist. Der Ort ist relativ egal. Wir als Hardwarehersteller haben natürlich sozusagen die Fertigung direkt vor Ort und auch den Versand der Geräte, aber auch das lässt sich sozusagen einfach, ich will jetzt nicht von einem Schichtbetrieb sprechen, weil so viele Geräte bauen wir noch nicht, aber sowas lässt sich sozusagen auch räumlich trennen, dass das problemfrei funktioniert. Ja, und dann, man wusste ja auch nicht, was noch kommt. Ne? Das hat sich irgendwie so jeden Tag ein bisschen gesteigert und dann, jetzt warten wir eigentlich alle darauf, dass das alles wieder gelockert wird und nächsten Montag wieder vernünftig losgeht.
Ja, das wird jetzt spannend, aber auf jeden Fall, ich glaube, man erkennt ja jetzt auf jeden Fall immer wieder, dass Masken ja doch nicht so ganz uninteressant sind, dass das ja ein Weg und eine Maßnahme sein kann, der uns alle in so eine gewisse Lockerung halt führen kann. Und ich bin mal gespannt. War es nicht? Ich glaube, morgen sitzt, ich glaube, die Frau Merkel, glaube ich, mit den Ministern zusammen, glaube ich, ne, mit den Ländern. heute war oder war das morgen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also was die Kitas angeht, bin ich skeptisch, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es dem einen oder anderen, die Baumarktdiskussion ist ja sehr interessant, ne? Warum manche ja nicht öffnen dürfen, die letztens ein Video von einer gesehen, die hat so ein Nagelstudio, die sitzt sowieso immer da irgendwie mit Mundschutz und Hygienebedingungen in einer 1-zu-1-Situation, warum darf die nicht öffnen und der Baumarkt da ist Volksparty angesagt im Baumarkt irgendwie. Ja. Ne? Ist schon auf jeden Fall.
Das macht einfach alles nicht so richtig Sinn. Ja? Du gehst irgendwo in Rewe einkaufen, da schlängelt sich die Risikogruppe dicht an dir vorbei. Ja, und die anderen Geschäfte, wo du einfach sagen könntest, okay, du machst im Restaurant halt die Hälfte der Plätze frei, darfst du nicht öffnen. Ich hoffe ja, dass man auch so, wir haben ja den Föderalismus auch in Deutschland, dass da vielleicht auch die Bundesländer individuell vorgehen. Wir haben das Glück, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern im Grunde auf dieser Robert-Koch-Karte ein weißer Fleck in der Landschaft sind, weil ich glaube, wir haben in Rostock 100 Fälle auf 200.000 Einwohner. Da hoffe ich, dass ich die beiden Kinder vielleicht wieder zu den Freunden in die Kita schicken kann ab Montag, aber das liegt nicht in unseren Händen.
Ich bin mal gespannt. Also genau, der Christoph schreibt auch, ja genau, morgen ist das auf jeden Fall. Also morgen erhoffen wir uns vielleicht in irgendeiner Form eine Exit-Strategie. Aber ich bin hier für Nordrhein-Westfalen, was auf jeden Fall die Kitas angeht. Da hat auch letztens schon einer was gesagt. Naja, Fazit, um mal einen Brückenschlag zu machen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht vernünftig erzählt, aber gleich kommen wir auf jeden Fall dazu, was ihr auf jeden Fall für eine geile Idee hattet. Die finde ich irgendwie so toll. Und das war ja auch der Grund, mit einer der Gründe, wo ich dachte, ey, das muss auf jeden Fall auch ein bisschen mit in die Gruppe rein. So als Krisenmanagement finde ich einfach so toll, dass Leute sowas machen. Aber Duschkraft, genau, kann man sich viel drunter vorstellen. Aber mal ganz kurz, viele fragen sich, hinter dir steht das nette Produkt, nehme ich da. Es ist jetzt kein Wandbild oder kein so, per Kamera sieht das ja aus wie ein überdimensionales Feuerzeug oder so. Nein, das ist genau das Produkt. Und ihr macht nämlich, dass unser Bad nicht schimmelt. Und dass ich mich nach dem Duschen auch wieder entsprechend schnell im Spiegel sehen kann. Aber vor allem jetzt mit dem Schimmel. Weil wir, eigentlich muss ich mir das auch bei uns einbauen. Denn ich habe nämlich unser, ganz genial, weil das ist die höchste Stelle unseres Hauses und wo die Dusche ist, da ist ein großes Fenster. Und da könnte unsere Kleine noch auf so einen kleinen Absatz drauf, Badewanne, und dann wäre die eigentlich an der gefährlichsten Stelle des Hauses, so mit 3 Jahren, kribbel, krabbel. Ne? Jetzt braucht nur mal einer irgendwie lüften, vergessen das Fenster zuzumachen und schon schwupps. Das heißt, ich habe so ein geniales Teil eingebaut, dass man das Fenster nur kippen kann. Ist natürlich super für ein Bad.
Ja, das kippen ist und Schimmel, lüftungstechnisch nicht die beste Variante. Ja,
Aber lieber ein bisschen Feuchtigkeit als Kind springt aus dem Fenster versehentlich, ne?
Ja. Aber du sagst es, du brauchst dieses Gerät tatsächlich scheinbar. Duschkraft. Also mein Mitgründer David stand eines Tages mal unter der Dusche und hatte sozusagen in seiner Studenten-WG genau das Problem, dass er zusammen mit 2 Mädels gewohnt haben, die sehr viel geduscht haben und die Schimmelprobleme einfach hatten im Badezimmer. Ja, immer wenn er da duschen wollte, war es dann doch verschimmelt. Er ist Maschinenbauingenieur. Und hat dann immer schon ein bisschen Leidenschaft für so technische Erfindungen gehabt und stand dann unter der Dusche und hat gesehen, dass auf seiner Armatur die eine Seite beschlagen ist und die andere Seite nicht. Ja, das ist an dem geschuldet, dass durch die eine Seite das kalte Wasser läuft und dass da das Wasser auskondensiert. Ja, was im Sommer an einem kalten Bier passiert, dass sich da so Kondenstropfen dran bilden, das passiert im Grunde an dieser Kaltwasserleitung. Und die Idee ist, dass wenn man die Kaltwasserleitung verlängern könnte und damit den Raum entfeuchten kann. Ja, und das ist das, was der Duschkraftturm heute macht. Ja, dieser formschöne Kasten, den Leute im Podcast jetzt nicht sehen können, aber die Leute hier jetzt live vielleicht erahnen können, wird fest in der Dusche installiert und entfeuchtet vollautomatisch während des Duschens die Luft, sodass nach der Dusche der Spiegel nicht mehr beschlagen ist, die Fenster nicht mehr so fest sind. Und langfristig halt Luftfeuchtigkeit so gesenkt wird, dass du kein Risiko für Schimmelbildung im Badezimmer
hast. Ja, das heißt, halt meine Fugen würden auch weniger, also man sieht das ja immer in der Dusche schön, dass diese Fugen auch so ein bisschen anfangen. Ja gut, da ist natürlich auch Stehnässe oder wie heißt das? Oder Stehnässe, weiß ich nicht.
Stehnässe, Spritzwasser, ne? Also verschiedene Bereiche in der Dusche, unten den Bereich, wo das Wasser aufklatscht und dann hochtropft, das ist natürlich immer gefährdet.
Ja,
aber dadurch, dass wir halt schon während des Duschens die Luftfeuchtigkeit so senken, kann die Luft natürlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen, kann die Oberflächen viel schneller trocknen und ja, kann so halt genau dagegen vorgehen, dass du diese Schimmelfugen nicht mehr hast. Ja, und gerade in Hotels, innenliegende Bäder, stark frequentiert, ist Schimmel immer so ein Thema, was A, hohe Kosten in der Reinigung erzeugt und B, die Gäste unglücklich macht.
Ja, vor allen Dingen meistens bist du im Hotel irgendwie so, oder ich sag jetzt mal, so voll klischee-mäßig, so die Frau, Veranstaltung, es wird schnell geduscht, es ist dann irgendwie, Haare müssen gemacht werden. Also das kennt ja, glaube ich, echt auf jeden Fall jeder, gerade in so einem Hotelzimmer. Klar, wenn jetzt einer schreibt, ja, ich habe das Problem nicht in meinem Landhof-Atelier mit meinem 85 Quadrat, 15 Meter Fensterfront durchfluteten Badezimmer. Aber klar, Hotels und so weiter hat ja fast, also viele Hotels haben ja fast ausschließlich innenliegen, ne? Eine große, auch gratis Großstadt. Genial, okay. Das heißt, und damit wart ihr dann quasi auch am Anfang schon direkt bei Hütte der Löwen und bei, dann danach, glaube ich, hattest du berichtet, dann bei Das Ding des Jahres.
Ja, wir waren tatsächlich gestern, vor 2 Jahren, waren wir bei der Hütte der Löwen im Fernsehstudio. Mein Albert hat mir nochmal die Fotos von damals gezeigt, also so ein bisschen heimlich geknipst am Set und so weiter, als Erinnerung. Ja, wir haben uns halt gefragt, okay, wir haben irgendwie ein Alltagsproblem und dachten, wir müssen da die breite Masse drüber informieren und haben halt da in der Hülle der Löwen einfach eine tolle Chance gesehen, das zu machen und da relativ günstig an hohe Reichweiten zu kommen. Ja, haben uns da beworben, wurden ausgewählt, haben da ein Set aufgebaut, haben da präsentiert und haben darauf hingearbeitet, dass es ausgestrahlt wird. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Interner ich ausquatschen darf, aber ich sag mal, wir haben im April aufgezeichnet und im Oktober sollte ausgestrahlt werden. Das heißt, wir haben also 6 Monate darauf hingearbeitet, die Webseite vorzubereiten, das Lager zu füllen, bereit zu sein für diese Ausstrahlung. Und so 2 Wochen vor Staffelende kam dann die Info, ihr seid leider nicht dabei.
Ah, ich meine, es ist ja auch, ja, das ist echt sehr ärgerlich. Ich meine, ich hatte auch schon ein paar Gründer, auch ein Startup, was schon eine Zusage dort hatte bei Hülle der Löwen, aber sein Prototyp war nicht rechtzeitig so fertig, dass er dann in die Sendung gegangen ist. Ich glaube, das ist auch der größte Fehler, den man machen kann, den auch andere ja schon gemacht haben. Von daher hat er das, glaube ich, richtig entschieden. Aber das ist natürlich immer extrem ärgerlich, aber ich glaube, es ist kein Geheimnis, weil man weiß ja immer, man sieht dann abends Hülle der Löwen und am nächsten Tag steht alles im DM, muss ja klar sein, dass das irgendwie Vorlauf irgendwie hat. Ärgerlich.
Ja, ich sag mal, ist halt rückblickend, ist es auch einigermaßen klar, das Produkt passt halt nicht dahin. Ne? Also ich sag mal, alles, was sich nicht bei diesen Großdiscounter und so weiter verkaufen lässt, was über einem gewissen Preispunkt liegt, ist natürlich schwierig einfach. Das ist nicht das richtige Format, sag ich mal.
Ja, klar. Klar, ich wollte gerade sagen, also viele Investoren, auch gerade bei Hülle der Löwen, wollen ja einfach schnell skalieren und da muss man ja auch letztendlich auch ein Stück weit sicherlich aufpassen. Ne? Also ich glaube, ich glaube ja mittlerweile fast, aber das machen ja auch, glaube ich, manche als Strategie, wenn man einen Mega-Pitch hat, die Leute finden es geil, also auch die Löwen finden es geil, man eine super Präsentation hatte, ein super Produkt hatte, aber aus irgendwelchen Gründen nicht unbedingt vielleicht ein Deal zustande kommt. Also zumindest klar, wenn ich ein kleines Teil habe, was der Dümme mir irgendwie millionenfach, klar, dann musst du den Deal machen irgendwie so, sonst hast du halt verloren. Aber es gibt Startups, für die ist das geil, da zu sein, vielleicht gerade so keinen Deal abgeschlossen zu haben, aber letztendlich natürlich die Werbewirksamkeit zu haben, ne?
Genau, das war auch unsere Strategie eigentlich, die wir gefahren sind. Vorteil natürlich, wir haben uns natürlich auch auf diesen Pitch extrem vorbereitet. Wir waren extrem gecoacht, dieser Pitch war perfekt. Wir haben jetzt auch sozusagen alle Unterlagen dafür vorbereitet und waren dadurch einfach für die spätere Investorenansprache auf einem ganz anderen Level, als wir vorher gewesen waren. Weil auch so eine Fernsehaufnahme bereitet man sich dann doch nochmal anders vor, als auch vielleicht so eine Startup-Veranstaltung in Berlin am Nachmittag.
Ja, absolut. Und dann, wart ihr noch bei Das Ding des Jahres. Vor allen Dingen, das fand ich ganz interessant, dass du vor allen Dingen meintest, dass das im Grunde genommen von der Organisation eigentlich auch gar nicht so schlecht war da, ne?
Ja, im direkten Vergleich war es schon krass. Jetzt möchte ich wirklich ungern so viel
Lass es.
Aber ich sag mal, ProSieben war schon was anderes als Vox, sag ich mal. Ja, ich sag mal, die Sendung am Ende, die Höhle der Löwen hätte wahrscheinlich besser zu uns gepasst. Ne? Und wurde auch bei ProSieben gesagt, dass man die Struktur der Sendung, das ist ja so eine Erfindershow, und die war in der ersten Staffel noch sehr bastellastig, ne? Wo wir jetzt sozusagen als hochfinanziertes High-Tech-Startup nicht so richtig reinpassen. das sollte in der zweiten Staffel anders sein. Ja, man hatte mit Lea Sophie Kramer nochmal eine wirtschaftlich sehr versierte Jurore mit dazugenommen. Mhm. Aber dennoch war es halt das ProSieben 20.15 Uhr Produktumfeld, sag ich mal. Ne? Und da haben wir jetzt tatsächlich leider dann am Ende auch nicht so gut reingepasst. Mhm. Aber es hat natürlich extreme Reichweite generiert und für uns den Vorteil, dass wir jetzt in diesem Podcast hier das Fernsehstartup sind. Ja? Oder wir nach unserer Finanzierungsrunde das Fernsehstartup waren. Ja. So auf, in Medien einfach auch weit gebracht haben. Viel Reichweite.
Ich wollte gerade sagen, also schlecht ist es ja immer irgendwie nicht. Ne? Definitiv. Immer gut. So, und jetzt,
war eine super Erfahrung auch persönlich für mich.
Ja, absolut. Also es kann nie schaden, sich auf irgendwas vorzubereiten, seine Zahlen fit zu machen, sich mit seinen Zahlen fit zu machen. Und genau, es gab jetzt schon auf jeden Fall so ein paar Leute auf jeden Fall, die jetzt noch geschrieben haben, kommentiert haben, ja, ich darf weiterarbeiten, Mindeststand, genau, der Herr Pinkwart wird jetzt hier nochmal genannt, Betriebskosten schwierig, genau, uns geht es genauso, planloses Krisenmanagement, okay, also hier wird jetzt so ein bisschen in Richtung Land NRW gerade ein bisschen geschossen, dass wir hier leider ein bisschen Hickhack hatten. Na gut, okay, und jetzt habt ihr gesagt, okay, jetzt stecken wir aber hier nicht den Kopf in den Sand, sondern was können wir tun? Wem kam das von euch? Also ihr habt ja dann quasi irgendwie eine Idee entwickelt, zumindest jetzt in irgendeiner Form erstmal was zu machen, irgendwie aktiv zu werden, vielleicht irgendwie auch eine kleine PR-Kampagne, ein bisschen was zu machen letztendlich. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr da letztendlich den Bedarf von einigen Ärzten oder ich glaube der Klinik sogar, ne? Dass ihr denen da quasi helft, wirklich Schutzkleidung letztendlich mit Schutzkleidung zu beliefern.
Genau, du spielst hier auf unsere tollen Masken an, die wir sozusagen herstellen.
Ich weiß nicht, ob ich das hören kann. Ja.
Meine Schwiegermutter. Tatsächlich hat mich eines Montags angerufen, eine ihrer Freundinnen arbeitet im Klinikum in unserer Heimatstadt quasi. Mhm. Und die haben Bedarf für so eine Masken, ob wir nicht mit unseren 3D-Druckern da irgendwas machen können. Und dann haben wir das quasi im Team diskutiert, haben unser Entwicklungsteam mal darauf angesetzt, was gibt's für Möglichkeiten am Markt. Es gibt ja ganz viele, die diese Masken herstellen. Aber wir haben uns da ein, zwei draufgesucht, haben das ein bisschen optimiert für uns, wie es für uns am besten passt. Und dann haben wir quasi an den Chef von der Unimedizin eine E-Mail geschickt, so hey, wir könnten sowas machen, habt ihr da Interesse daran? Mhm. Und 3 Stunden später im Grunde genommen hat die Uni angerufen und gesagt, ja, wir brauchen hier für unsere Intensivstation so eine Masken, wenn wir die produzieren könnten, würden sie gerne mal einen Test haben. Dann haben wir den nächsten Tag eine Testmaske vorbeigebracht und dann durften wir gleich sozusagen am nächsten Tag haben die noch alles abgeholt, was wir bis dahin produziert hatten. Mhm. Ja, und haben da jetzt sozusagen ein bisschen was ausgeliefert. Ja, das haben wir dann einfach aus einem Impuls, da stand, da war keine Strategie hinter, einfach online gepostet, so, hey, guck mal, ich sehe lustig aus mit einer Maske, wir machen das jetzt. Ja. Worauf sich hin dann Zahnärzte gemeldet haben, Arztpraxen gemeldet haben, dass keiner an sie denkt, sondern nur die Intensivstationen verpackt werden, aber sie das auch gerne hätten, ob wir das auch ihnen liefern können. Mhm. Ja, dann haben wir es jetzt ein bisschen größer gemacht. Aber es ist jetzt, wir haben die Ressourcen, ja, wir können die einsetzen und dazu unterstützen. Ja,
und die verkauft ihr jetzt oder spendet ihr die jetzt oder was macht ihr gerade?
Also wir sind natürlich sozusagen kein gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Wir gehen jetzt den Selbstkostenpreis ab.
Ja, okay.
Genau, und da haben da auch kein schlechtes Gewissen mit, weil sozusagen die Kliniken und Arztpraxen und so weiter ja auch nicht von dem Lockdown betroffen sind. Also außer, dass sie jetzt viel arbeiten müssen, aber finanziell ändert sich für die ja auch nichts, sodass das
richtig
für uns ein bisschen Kostenerstattung ist und für bei anderen gar nicht auftaucht.
Christoph schreibt, das nenne ich Unternehmertum, flexibel agiert, für die Nachfrage ein Angebot erstellt. Christoph, genau das finde ich auch und das finde ich eigentlich so cool, dass was jetzt ja eigentlich eurem Produkt eigentlich völlig, völlig fremd ist, aber irgendwie jetzt ein Bedarf und habt da euch wirklich irgendwie, gibt's da, also habt ihr da wirklich jetzt, also sind jetzt eher so Einzelfälle oder habt ihr jetzt wirklich auch eine gewisse Masse da wirklich und Nachfrage gehabt oder habt?
Noch? Wir sind tatsächlich vertriebsorientiert. Wir haben jetzt sozusagen alle Ärzte und Zahnärzte in Rostock angeschrieben und gesagt, hey, wir haben jetzt die Masken, wenn ihr wollt, meldet euch. Ja. Wir wollen da jetzt nicht nachfassen, aber einfach mal sozusagen den Funnel füllen sozusagen. Mhm. Und haben jetzt auch eine Idee entwickelt, wie wir eigentlich auch unser Produkt weiter nach vorne bringen können. Mhm. Wir haben jetzt im Grunde so ein Produktbundle, das andere, die 3D-Drucker laufen jetzt gerade, ich bin ja auch in unserem Büro, mhm. Die Maske, und es gibt so ein anderes Kunststoffteil, mit dem man so eine Gesichtsmaske hinten am Kopf befestigt, nicht mehr an den Ohren, dass die Leute halt bei langen Schichten sowas nicht mehr haben. Mhm. Und die Idee ist jetzt im Grunde, dieses Paket oder vielleicht nur diese kleinen Gimmicks im Grunde an Pflegeheime abzugeben, die ja auf jeden Fall in der langen Frist sehr, sehr viel damit zu tun haben. Mhm. Und die haben natürlich auch Duschen. Mhm. Da ist es für uns natürlich vielleicht die Möglichkeit, mal reinzukommen in den Markt, zu sagen, hey, guck mal, wir können euch hier gerne diese Kunststoffteile, die wir einfach so vor uns hindrucken. Wenn eigentlich sonst keiner im Büro ist, laufen die 3D-Drucker.
Ja.
Ich kriege die Masken und die Halterung von uns. Vielleicht können wir da mal über eure Duschen und Schimmelprobleme sprechen und da was machen.
Ich glaube, dass das ganz wichtig ist heutzutage. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung in der Krise, zum Beispiel auch mit der Gruppe, mit anderen, mit denen ich spreche, dass man jetzt ein bisschen in der Krise einfach auch ein bisschen lernen muss, zu geben, zu helfen, zu unterstützen, zusammenzurücken. Und das kann immer nur positive Effekte haben. Ich kenne keinen, der mir mal in seinem Unternehmertum mal berichtet hat, du, ich habe wirklich Mehrwert geboten und hab was gemacht, was nicht in irgendeiner Form positiven Return hatte. Ja, klar, am Ende entscheidet Return und Invest, was irgendwie angeht, aber nichts zu tun und zu sagen irgendwie, ja, ich hoffe auf den lieben Gott, dass bald wieder aufgeht, die Tür aufgeht und ich wieder normal arbeiten gehen kann. So wird dir, sagt man immer so dahin, die Welt wird nach Corona anders sein, aber sie wird es mit Sicherheit auch ein Stück weit anders. Und ich glaube, dass diejenigen, die auf jeden Fall sowieso immer mal lernen, nicht immer gleich die Hand aufzuhalten. Ich glaube, das ist auch vorher vielfach einfach schiefgelaufen, bei vielen zumindest, auch im Dienstleistungsbereich, ich kenne viele Coaching-Kollegen, Berater-Kollegen, da ist ja so überschwemmt worden, der Markt in den letzten 2-3 Jahren. Nichts gegen gute Leute, aber es hat auch ein bisschen Überhand genommen, dass das alles vercoacht wurde, was man einfach nur und gegen viel Geld da auf den Markt kam. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen bereinigend, glaube ich, die Szene. Und ich glaube, dass es mit Sicherheit was bringen würde. Und das ist einfach eine coole Idee. Das Spannende ist ja, man hat ja gar nicht mehr diese Durchfeuchtungsnässe und so, ne? Also das heißt, medizinisch gesehen schützt das die Leute mit so einem Apparillo doch eigentlich auch ganz gut, oder nicht?
Absolut nicht. Und wir haben auch gleich nach unserem Beitrag eine Nachricht bekommen, dass es sich natürlich nicht um eine Schutzmaske handelt, weil das wäre ein Medizinprodukt, was eine Zulassung bräuchte. Ja. Es unterstützt sozusagen die hygienischen Bedingungen des Personals, was damit arbeitet. Ja, also es bietet keinen Schutz gegen Viren oder so, aber es ist, das hast du gesagt, das ist mit Sicherheit in irgendeiner Form korrekt. Aber dadurch, dass wir die sozusagen zum Selbstkostenpreis abgeben, ist das auf gar keinen Fall ein Schutz.
Ja, ja, okay. Aber es ist genau, man muss halt aufpassen, also, ne? Mit der Wortwahl, genau.
Ja, sonst wir hatten da wirklich auch keine Absichten mit. Na, das war wirklich sozusagen der Impuls, hey, könnt ihr nicht sowas machen? Ja, natürlich können wir sowas machen. Ja. Wir wissen gerade sozusagen sowieso nicht, was wir machen sollen. Also machen wir erstmal das, um ein bisschen vom Fleck zu kommen. Mhm. Und da wir aber sozusagen auch vertrieblich orientiert sind, haben wir dann geguckt, was wir daraus machen können, um die Kosten zu decken. Weil es dann auch Überhand genommen hat, auch das Material zu bestellen und so weiter.
Ja. Ja, und ich finde, es ist auch in gewisser Form, ich meine, es klingt jetzt blöd, aber ein bisschen Aktivismus tut auch gut in so einer Phase, ne? Dass man auch irgendwie wieder ein bisschen das Gefühl hat, man ist mit Leuten ein bisschen im Austausch, man kann ein bisschen was irgendwie machen und das führt automatisch dazu. Und ich glaube, ihr habt ja daraus auch letztendlich einen Schluss gezogen, was auch, ich meine, man macht sich ja als Startup, ist ja, glaube ich, Die zwei größten Probleme von Startups oder überhaupt von jungen Unternehmen sind No Market, No Cash. Das sind die zwei Hauptprobleme. Und letztendlich No Market heißt natürlich auch immer, dass der Markt, also sprich, sagen wir mal, Positionierung, die Zielgruppe, da macht man sich jetzt schon unheimlich einen Kopf mit. Das heißt, und das habt ihr auch zum Anlass genommen jetzt, das war jetzt so die zweite Geschichte, das eine ist so ein bisschen jetzt aktiv geworden, da jetzt ein bisschen helfend, unterstützend, macht sicherlich dafür, also auf euch aufmerksam, da bin ich mir ziemlich sicher, und kommt dann auch mal ins Gespräch, wenn vielleicht diese Zeiten mal wieder anders sind. Die Leute haben ja, und das ist ja das Gute, Leute haben ja ein Bedürfnis, was zurückzugeben einem. Ja, es ist einfach in der Natur der Sache, wenn mir jemand hilft, dann habe ich auch das Bedürfnis, dem irgendwie was zurückzugeben oder wie auch immer. Und ich denke, da eröffnet, also ich wünsche es euch auf jeden Fall, dass sich da euch einige Gespräche eröffnen. Aber ihr habt auch gesagt, ja, das hat uns aber auch gezeigt, falls ist unsere Zielgruppenauswahl nicht optimal, aber jetzt die Krise zeigt, dass wir uns da, glaube ich, einfach auch ein bisschen anpassen müssen und ihr habt auch angefangen, eure Zielgruppe anzupassen.
Ja, also wir haben mehrere Zielgruppen eigentlich. Wir haben A, den Endkunden, B2C sozusagen, Eigenheimbesitzer, Immobilienbesitzer, haben dann sozusagen die B2B-Zielgruppen, da Hotels, Ferienwohnungen, aber auch Wohnungsgesellschaften, die natürlich davon nicht so groß betroffen sind, so groß müssen die Leute ja eh. Und dann auf dem anderen Weg natürlich noch B2B2X, Installateure, Händler etc. Ja, und wir haben jetzt aber eigentlich für uns beschlossen, also wir müssen sozusagen im Grunde auf den direkten B2B-Vertrieb konzentrieren, weil wir es anders gar nicht bewerkstelligt kriegen mit unserem kleinen Team, dass wir halt auf Wohnungsgesellschaften gehen. So, das haben wir auch im Grunde sofort beschlossen, noch als der Lockdown noch gar nicht da war und haben auch relativ schnell gute Ergebnisse erzielt, die dann natürlich sozusagen hinten runtergefallen sind, als auf einmal die vereinbarten Termine geplatzt sind, weil Kontaktsperre im Grunde. Hat auch ein gutes Gefühl gegeben eigentlich, dass da auch der gleiche Markt liegt. Ja. Wir haben im Grunde mit dieser Krise dann, als klar war, die Messen finden nicht mehr statt, war ja auch klar, dass die Messekosten wenigstens zum Teil zurückerstattet werden und haben sozusagen in der ersten Sekunde beschlossen, unsere Online-Marketing-Aufgaben zu verdreifachen und darauf zu spekulieren, dass Leute jetzt zu Hause sind, in ihrem Badezimmer sitzen, Zeit haben, feststellen, da ist ein Problem, das muss ich jetzt lösen, ich habe jetzt auch Zeit, das zu lösen. Ja. Das haben da tatsächlich auch ganz gute Ergebnisse erzielt im Online-Bereich. Ja.
Das heißt, man kann sagen, wenn man diese schwierige Zeit durchsteht, das heißt Schockphase, Lockdown, Shutdown, erstmal für einen persönlich auf jeden Fall erstmal, dann entsteht auch irgendwie die Suche nach Chancen und nach Möglichkeiten. Und wenn man das durchstanden hat, klar, es gibt natürlich Unternehmer, die das leider nicht durchstehen, je nachdem Branche oder wie groß die oder wie weit die liquide Reichweite aufgebaut ist. Klar, manche Unternehmer, gerade in Gastro und so weiter, haben natürlich einfach wenig Speck, um das lange durchzuhalten. Aber wenn man so eine Phase durchsteht, dann erlebe ich auch bei euch, dass ihr jetzt wieder, also du machst einen relativ entspannten Eindruck gerade und siehst zuversichtlich in die Zukunft und ich glaube, wenn ihr wieder angreifen könnt mit den Wohnungsgesellschaften und jetzt einfach auch eine ganz andere Zielgruppe ein bisschen so vor Augen habt, habt ihr doch vielleicht sogar eine Chance daraus für euch. Ich meine, vielleicht, ihr werdet mit Sicherheit auch so drauf gekommen, mit Sicherheit, aber ich glaube, so eine Krise ist ja, wie gesagt, es ist immer Turbo, zumindest sich um Dinge zu kümmern, die vielleicht sonst irgendwie noch 1, 2, 3 Jahre gedauert hätten. Ja, das ist es, glaube ich, ne? Also viele Kunden rufen mich an, ey, jetzt muss ich es halt machen, ja? Also ich hatte es irgendwie im Hinterkopf, aber jetzt muss ich es machen, ja? Also wahrscheinlich habt ihr vorher auch gedacht, naja, vielleicht kann man ja auch irgendwann nochmal die Zielgruppe erweitern und jetzt ist es wichtig, dass ihr das halt irgendwie macht, ne? Irgendwie.
Ja, also ich hatte tatsächlich nur so diese ersten 2 Wochen, diese Schockstarre, wo ich aber auch aufgehört habe, quasi die Nachrichten zu konsumieren und war danach eigentlich auch im Unternehmen als der ständige Optimist verschrien sozusagen. Es hat die Sonne geschienen, ich war mit den Kindern zu Hause, ich hatte eigentlich keinen Stress, weil kann er sowieso nichts machen. Das war schon sehr positiv. Es ist genau wie gesagt, also wir hatten natürlich vor, diese Wohnungsgesellschaften anzugehen, eigentlich erst später haben wir es jetzt vorgezogen und es ergeben sich auf jeden Fall auch Chancen, sei es verstärktes Homeoffice, sei es sozusagen weniger Vertriebsbesuche direkt vor Ort beim Kunden. Also wir haben die Infrastruktur von Anfang an gehabt, jederzeit diese Videokonferenzen zu machen, aber das bringt dir halt nichts, wenn du bei einer Wohnungsgesellschaft anrufst und die sagen, also wir können hier telefonieren, aber das war's dann auch. Mhm. Ja, die Hoffnung ist, dass jetzt vielleicht, jetzt wo sich Live-Videokonferenzen etabliert haben, dass sie vielleicht auch unser Vertriebsthema ein bisschen virtualisieren können, weniger reisen müssen, weniger Messen vielleicht besuchen müssen, die vielleicht eh nicht stattfinden. Ja. Von daher glaube ich, ich sehe es nicht so kritisch. Der Vorteil, der unglaubliche Vorteil, den wir, glaube ich, als Startup haben, ist, dass wir einfach kein festes, funktionierendes Geschäftsmodell etabliert haben. Ja, also wir sind im Grunde seit unserer Gründung ständig in einer Krisensituation. Deshalb, es gibt natürlich viele, viele Hinweise, du musst jetzt irgendwie die Kosten kürzen und du musst gucken, was du nicht brauchst. wir haben im Grunde nichts, was wir nicht brauchen. Wir haben ganz viele Sachen, die wir bräuchten, ja, aber nicht haben, aber wir haben nichts, was wir brauchen. Und,
ja.
Da ist auch ein großer Vorteil von unserer Finanzierungssituation, also wenn ich da nochmal dann kurz eingehen kann, sozusagen die Mittel von dieser Beteiligungsgesellschaft des Landes, ist fast wie Fremdkapital, also dass wir zwar über viele Finanzmittel verfügen, aber dass das Glück jetzt in diesem Moment haben, dass wir es zurückzahlen müssen. Ja, und dadurch ist jederzeit klar, wir können nur Ausgaben tätigen, die wirklich sinnvoll sind, weil wir dieses Geld irgendwann zurückzahlen müssen. Und es gibt ja sozusagen viele hochfinanzierte Startups auch, wo man als Außenstehender, ich will mich da gar nicht bewerten eigentlich, das Gefühl hat, dass das nicht immer die große Rolle spielt, was das kostet. Man macht das dann halt und die aus externen Mitteln finanziert. Da haben wir das Glück, dass wir eigentlich immer sozusagen auch noch mit dem Risiko finanziert sind.
Mhm. Ja, klar, da sind viele schwierig bei manchen Startups. Ich glaube auch, dass es zumindest Startups gibt, die das nicht so handhaben und sicherlich da sehr, sehr zugeschustert werden, gerade wenn es im Bereich, glaube ich, digital innovativ gibt, wo natürlich viele Investoren da sehr viel, viel, viel Geld rein investieren, die das dann vielleicht gar nicht kennen, so eine Situation letztendlich. Ne? Aber letztendlich
täuscht. Ja, was uns vielleicht auch super entspannt hat in der Situation, ist, dass wir gerade Mitte Februar, also wir hatten im Sommer, haben wir eine große Finanzierungsrunde gemacht, wo, Klammer auf, als auch 3 Monate vorher so aussah, als ob wir diese Finanzierungsrunde nicht erreichen würden und da quasi schon 3 Monate lang ums Überleben gekämpft haben, dass wir da Geld einsammeln konnten und gerade Mitte Februar ausgerechnet haben, okay, wenn wir jetzt wirklich mal mit 0 Umsatz planen, wie lange wir noch können, und da sind wir auf knapp 12 Monate gekommen, bei unseren sozusagen übersichtlichen Kosten. Deshalb war diese Krise für uns zum Glück nie Existenzbedrohung in der aktuellen Situation. Ne? Also es wird auf jeden Fall im Herbst umso schwieriger, dann die entsprechenden Ziele zu erreichen. Aber genau, das hat jetzt nicht so viel mit der aktuellen Situation zu tun, sondern mit der
da habt ihr sicherlich wahrscheinlich noch Glück. Ich meine, klar, es gibt jetzt natürlich Leute, die haben jetzt gerade im Januar gegründet, ne? Also stell dir vor, ihr habt 2017 gegründet, stell dir vor, das Ganze wäre, ihr hättet zum 3.3. gegründet und am 12. und am 12.3. wäre es, das wäre vielleicht auch noch vielleicht verkraftbar gewesen, da hätte man einfach den Start ein bisschen verschoben. Aber ich glaube, wenn du so erster gestartet hast und hast dann gerade dein ganzes Investment auch, ich habe letztens einen Bericht gesehen, erste gegründet in NRW, hier in Kerpen irgendwie so, ein Mädel mit so einem Kindercafé oder so, Soforthilfen trifft auf dich nicht zu, weil du vorher gegründet hättest müssen, Kapital investiert, läuft gerade, die sagt natürlich, das ist natürlich schon ein Jackpot gerade. Ne? Das ist, hast du alles richtig gemacht eigentlich, dein Laden ist voll, es ist angenommen worden und du darfst dann erstmal nicht arbeiten, das ist sicherlich irgendwie, aber ich hoffe auch, dass da wirklich nachgebessert wird und dass es da hoffentlich auch noch ein paar Dinge gibt. Mega. Also ich finde auf jeden Fall die Story gut und ich finde es, also ich meine, 12 Monate liquide Reichweite ist mega. Ja, also man sagt, gesunde Unternehmen sollten eine liquide Reichweite von 6 Monaten haben. So da ist die Ampel so auf grün. Das heißt also so aus betriebswirtschaftlicher Sicht von meiner Seite ist das also wirklich 1+ mit Sternchen, wenn ihr das vor allen Dingen aufrechterhalten könnt, ne? Wenn ihr dann wächst und so weiter. Also von daher ist das mit Sicherheit eine sehr löbliche Situation. Tolle Story auf jeden Fall. Toll, was ihr da aktuell auf jeden Fall daraus gemacht habt. Toll, dass ihr da das auch mit den Masken und irgendwie jetzt Kontakt irgendwie sucht. Ich glaube, das ist auch immer das, was ich auch jedem empfehlen kann, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich, wie gesagt, schon was Positives daraus ergeben hat. Aber ich denke, mit Menschen einfach in Austausch zu gehen in dieser Zeit, ne? Also als Unternehmer, ja, mit seinen Leuten zu sprechen, mit Investoren zu sprechen, mit seinen Kunden zu sprechen. Ich glaube, das ist einfach ganz wichtig in diesen Zeiten. Also Kommunikation aufrechtzuerhalten und sich nicht abzuschotten. Und wenn es halt mal ist, dass man mit allen mal irgendwie telefoniert, mit seinen guten Kunden, mit seinen besten Kunden, im Austausch ist, im Gespräch, und ich meine, es sind alles nur Menschen und jeder versucht jetzt gerade in irgendeiner Form zu überleben, sich neu zu orientieren und zu schauen, wie er das Ganze umsetzt. Auch privat natürlich ist es eine Herausforderung, vor allen Dingen die Kinder haben. Man hat ja schon das Gefühl, es ist schon ein Unterschied, ob man halt mit mit Kind auf jeden Fall zu Hause ist, was natürlich auf der einen Seite schön ist, keine Frage, aber es ist eine Challenge. Es ist definitiv eine Challenge, wenn man arbeiten muss und wir, wie gesagt, wir zwei Selbstständige und für die Kinder ist es natürlich dann halt auch irgendwie irgendwann mal langweilig in dem Alter, verstehen die es ja noch nicht. Von daher auf jeden Fall klasse Sache. Stefan, haben wir gerade irgendwas Spannendes vergessen, was du noch loswerden möchtest?
Ich noch loswerden möchte? Jetzt weiß ich auch nicht. Sind noch Fragen quasi online auf Facebook?
Aktuelle Fragen, genau. Nee, Christoph hat nur geschrieben, Säuberung des Marktes ist eine gesunde Folge. Genau, branchenübergreifend, die jetzt flexibel agieren und diese Phase überstehen, werden mit Sicherheit vieles anderes machen als vor der Krise. Genau, also das auch nochmal so als Chance auf jeden Fall so untermauert. Von daher jetzt eine offene Frage gibt es jetzt im Sinne nicht. Es wäre jetzt noch die letzte Möglichkeit, obwohl das natürlich durch den Versatz bei Facebook live zumindest immer ein bisschen schwierig ist. Die Frage ist nämlich, wie lange man jetzt dann mal irgendwie wartet. Also ich fand es auf jeden Fall mega spannend, mal zu sehen, wie es so im aktuellen Startup gibt. Frage, habt ihr schlaflose Nächte, schreibt Christoph. Meinst du jetzt die Allgemeinheit, Christoph, oder jetzt uns beide, oder meinst du jetzt die Duschkraft-Jungs? Das wäre jetzt mal noch so die Nachfrage, oder war das jetzt so allgemein in die Runde? Vielleicht können wir ja mal warten, bis der Christoph das quasi noch hinterhergeschossen hat.
Also ich hatte quasi vor unserer letzten Finanzierungsrunde da so 2-3 Monate, wo ich ganz schlaflose Nächte hatte, ziemlich.
Jetzt also, Moment, aber dann Anfang des Jahres quasi schon, Ende des Jahres, Anfang des Jahres, ne?
Anfang, Mitte letzten Jahres. Oder so, wo man im Grunde mit dem Steuerberater diskutiert hat, wann der richtige Moment ist, zum Insolvenzverwalter zu gehen oder nicht. Das war schon ein bisschen tough. Jetzt zur Zeit, meine jüngste Tochter ist 1,5 Jahre, 2-3 Mal die Nacht stehe ich auf, aber das will ich nicht als schlaflos bezeichnen. Schlimmeres überlebt.
Genau, er hat jetzt nochmal nachgeschossen. Also dann sehe ich auch, dass übrigens unser Zeitversatz gar nicht so groß ist. Ehrliche Frage an uns beide letztendlich. Ne? Genau, also du wirst mal aus dem Schlaf gerissen von deiner Tochter, aber jetzt, dass du jetzt tatsächlich dir Sorgen machst aufgrund Corona und wie es weitergeht, hast du jetzt für dich so sondiert, dass... Ich meine, klar, wir wissen zum heutigen Zeitpunkt alle nicht, wie lange es letztendlich geht, aber wenn es so läuft, wie wir uns das alle vorstellen, dass jetzt irgendwie eine ganz allmähliche Exit-Strategie kommt, dass allmählich wir wieder zurückfinden, dass wir allmählich wieder die Kiste hochfahren, dann hast du im Grunde genommen eher deine schlaflosen Nächte ein bisschen gehabt vor der letzten Finanzierungsrunde und die ganze Vorbereitung darauf, als jetzt aktuell.
Ja, auf jeden Fall.
So, Moment.
Was ich glaube, ich auch einen spannenden Moment eigentlich oder einen spannenden Gedanken fand, jetzt zum Schluss. Ich sag mal, ich bewege mich in so einer Filterblase, wo im Grunde diese Bedrohung durch dieses Virus auch ziemlich kleingeredet wird. Ja, ich glaube, dass das auch relativ ist, ne, weil dieses Virus führt halt schon zu heftigen Erkrankungen und auch zu schlimmen Verläufen in den Risikogruppen. Und ich glaube, viele haben das Glück, dass sie nicht zur Risikogruppe gehören. Aber unabhängig davon, wie wir zu diesem Virus stehen, müssen wir uns klar machen, was dieses Virus ausgelöst hat. Weil es jetzt, wenn man annimmt, das ist ein schwaches Virus, und was es ausgelöst hat, und wir gehen davon aus, dass sich das potenzieren wird, da ist, glaube ich, nötig, dass man sich auf solche Zustände anders einstellt, bewusster einstellt, dass es das neue Normale wird, dass sowas kommen kann. Wenn dann ein Virus kommt, der dann deutlich gefährlicher ist, oder so gefährlich ist, wie Corona erwartet wurde, genau, dann sollten wir da gut vorbereitet sein.
Gab es da bei euch, ich glaube, im Gründerteam, du hast ja vorhin mal zumindest abgedeutet, du bist so ein bisschen der Optimist bei euch. Also gibt es da auch Leute, die das tatsächlich dann auch ein bisschen schwärzer sehen und ihr dann schon auch unterschiedliche Zukunftsperspektiven seht?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Also ich sag mal, im Gründerteam ist es aber so, dass ich eigentlich immer den allerschlimmsten Fall durchdacht habe, Maßnahmen dagegen entwickelt habe und dann erst in die Diskussion gegangen. Ja? Ja. Ich halte diese schlechtesten Szenarien nicht für die realistischsten, Aber ich weiß auf jeden Fall, dass unter den Mitgründern und auch unter den Mitarbeitern zum Teil ganz, ganz anders gesehen wird, was auch völlig nachvollziehbar ist. Ne? Ist ja auch nicht,
klar.
Da ist auch ganz viel Wahres da dran. Ne? Nur weil ich mir die Welt sozusagen sehr, 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 sehr schön male und hoffe, dass sie dann so wird, heißt das ja nicht, dass es stimmt.
Ja, ja, ja klar. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist aber auch eine Aufgabe, einfach auch als Geschäftsführer und Gründer letztendlich auch seinem Team auch, also wenn nicht, wer dann, dass da jemand signalisiert, ey, wir schaffen das und wir finden irgendwie Lösungen und zumindest das, ne? Hier ist noch eine Frage, hier
sind
noch
zwei Fragen. Hätte ich da aber auch in der Kommunikation, rückblickend hätte ich da auch vieles anders machen können und sollen, weil ich halt auch mit diesen schwärzesten Szenarien teilweise in die Gruppe gegangen bin. Und dann für manche natürlich so der Moment war, okay, krass, das ist so schlimm. Was ich nie so als Erste, sondern einfach nur sozusagen zur Demonstration, hey, wir haben hier alles im Griff, wir haben alles überblickt, das ist alles kein Problem. So dass so gesehen war, da gibt es einfach noch Reserven. Aber was du vorhin sagtest, das finde ich, das ist auch extrem wichtig, diese Kommunikation, dieser Austausch. Wir haben das Glück, dass wir in einem sehr guten Beratungsumfeld sind, dass wir sehr, sehr guten Steuerberater haben, dass wir auch so sehr, sehr gute Kontakte zu verschiedenen Wirtschaftsförderungen haben, auch zum Oberbürgermeister tatsächlich haben, den du ja anfangs angesprochen hattest. Und einfach der Austausch, ja, auch mit anderen erfahrenen Unternehmern gerade auch, ist extrem wertvoll. Ne? Wie reagieren die? Was machen die? Was können wir davon übernehmen vielleicht?
Ja. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, Vedat, entschuldige auf jeden Fall, wenn ich es falsch ausspreche, schreibt, vertreibt ihr aktuell eure Produkte und wenn ja, wie kann man sich das aktuell vorstellen?
Wir vertreiben unsere Produkte, klar. Wir haben einmal einen Online-Shop, auf duschkraft.de kann unser Produkt sozusagen direkt bestellt werden. Dann schicken wir das per DHL zu dir nach Hause. Du kannst es dir einbauen, beziehungsweise einbauen lassen, sollte von einem Fachinstallateur installiert werden. Und auf der anderen Seite sind unsere Vertriebsmitarbeiter natürlich dabei, dann die bestehenden Chancen da einfach zu telefonieren, zu kommunizieren.
Das heißt, ich kann jeden Handwerker dann bei mir zu Hause um die Ecke anrufen und sagen, hier, ich habe jetzt so ein Gerät und der weiß dann schon irgendwie mit der Installationsanleitung, also ein Elektriker oder wer baut das denn ein dann?
Ein Sanitärinstallateur. Also wir haben das Gerät so gebaut, dass es es hat eine Stromleitung, das ist eine gute Frage nach dem Elektriker. Die ist aber so gebaut, dass man ein Steckernetzteil hat, einen Transformator hat, ein sehr, sehr langes Kabel hat. Das ist alles steck- und verdrehsicher, total wasserdicht, sodass jeder Installateur das Gerät an die Wand bauen kann. Das ist am Ende mit vier Schrauben an der Wand befestigt. Man nimmt die Armatur einmal von der Wand ab, schließt das Gerät auf die Wandanschlüsse an und kann dann die Armatur wieder draufschrauben und dann funktioniert es sozusagen alleine.
Von allein. Das heißt also, ich könnte es mir rein theoretisch bei euch im Online-Shop bestellen als Privatmensch und würde, und ihr empfehlt natürlich aufgrund von versicherungstechnischen Dingen, wie das ja immer so ist, ne, den Backofen sollte man ja alleine nicht anschließen, sondern dann halt in dem Fall natürlich dann Elektromenschen rufen. Aber ihr sagt halt dann letztendlich vom Fachmann einbauen lassen und dann wäre das okay. Vedat schreibt wieder nochmal als Nachfrage, wie sieht es bei der Neukundenakquise aus? Also
einfach ja, das die Frage. Das ist natürlich ein riesen Problem. Ne? Also das, wir hatten da mit verschiedenen Messen gerechnet. Ne? Also ich sag mal, die letzte Stuttgarter Messe, das war so unsere erste große Hotelmesse, die wir gemacht haben. Wir haben ja regional auch welche besucht. Da haben wir insgesamt irgendwas bei 70 Leads eingesammelt und haben davon jetzt auch schon, ich sag mal, so 10, 15, wo wir Geräte verkauft haben. Und genau diese Zahlen hätten wir halt auch vorgerechnet für die nächsten 5 Messen, sodass wir da auf jeden Fall einen krassen Einbruch haben. So, wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben relativ zum Anfang der Krise hatten wir den langfristigen Plan, bis zum Sommer unsere Webseite zu aktualisieren. Das muss ich sagen. Also es war bis vor der Krise war es noch so eine Webseite, hey, tolles Produkt, kauf dir. Und jetzt ist es eine Webseite, die sagt, hey, du bist Hotelier, wir lösen genau dein Problem. Wenn du mehr Informationen willst, melde dich doch bei uns. Sozusagen so ein Lead-Formular aufgebaut. Wir haben verschiedene Zielgruppen, verschiedene Themenwelten im Grunde aufgebaut auf unserer Webseite. haben dann sozusagen mit Performance-Werbungskampagnen sehr, sehr viel Geld investiert, um einfach viel Traffic auf die Seite zu bringen. Also wir sind von vor der Krise knapp 120 Besucher im Durchschnitt am Tag auf jetzt 800 Besucher am Tag gekommen. Und da entstehen natürlich viel mehr Leads in der Neukundenakquise. Wir überlegen gerade, inwiefern wir vielleicht LinkedIn als Lead-Plattform gewinnen können. Insgesamt ein Tipp an alle, die zuhören und die sozusagen ein nicht nur regionales Business betreiben. Also LinkedIn ist aus meiner Sicht sozusagen die Plattform, die für uns am besten funktioniert.
B2B auf jeden Fall, ja klar.
Ja, wenn man auch also ja, B2B auf jeden Fall. Im Vorfeld habe ich ja sozusagen mal unseren Podcast angekündigt. Mhm. Der ist eigentlich überall ganz gut angekommen und hat so bei fast vergleichbaren Like-Zahlen, so Facebook, Instagram, LinkedIn, auf LinkedIn ungefähr Faktor 10 Kontakte erzielt. Bei den gleichen Reaktionen eigentlich. Und das natürlich in einer für uns viel, viel relevanteren Zielgruppe als im Durchschnitt auf LinkedIn, auf Instagram. Ansonsten weiterhin Telefonakquise. Ja, also die Leute sind zu Hause oder zumindest
zu LinkedIn halt unterhalten wir uns nochmal.
Genau, also die unsere potenziellen Kunden sind zu Hause, sind gut erreichbar, haben in der Regel Zeit, sind offen für Neues. Ich merke das bei mir selbst auch. Ich habe mit einigen Leuten über Themen gesprochen, mit denen ich mich normalerweise im regulären Alltag nicht unterhalten hätte wahrscheinlich.
Ganz kurz, weil die Nikita hatte vorhin noch gefragt, zwischendurch hast du die Soforthilfe selbst beantragt? Haben wir vorhin schon geklärt, Nikita, wenn du jetzt noch zuschaust. Ja, die Soforthilfe habt ihr geordert vom Land, aber jetzt in irgendeiner Form Betriebsmittelkredit, KfW oder so. Nicht. Ich hoffe, Nikita, du schaust noch zu. Christoph schreibt, danke für die interessanten Einblicke, wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund, super. Vedat schreibt nochmal, der jetzt die ganze Zeit schon gefragt hat, habt ihr oder plant ihr euch mit Baumärkten zu vernetzen? Ja, das wäre doch jetzt das Geschäftsmodell.
Wir haben halt das Thema, dass wir ein relativ erklärungsbedürftiges Produkt haben, was auch sozusagen höherwertig ist und dementsprechend höherwertigen Preis erzielt und der vom Fachmann installiert werden muss. Ja? Und das passt nicht so richtig zum Baumarkt-Thema.
Ja, also Baumarkt ist ja eher so ein
Sanitärgroßhandel oder Sanitärhändler ist da eher das Thema. Also eine Bäder-Show, die es in jedem Ort gibt, das wären unsere Vertriebswege.
Ja.
Eher als ein Baumarkt.
Okay. Also Vedat, ich hoffe, dass wir da deine Fragen entsprechend beantworten haben. Vielleicht arbeitet er ja auch für den Baumarkt und will dich jetzt gleich irgendwie hier gewinnen, aber das wäre vielleicht da.
Schaden kann es nicht, wir würden es auf jeden Fall machen, wir würden es testen, aber wir würden uns nicht aktiv darum bemühen.
Ja, wenn es noch aktuelle Fragen sind, dann jetzt schnellstmöglich raus, ansonsten nähern wir uns so langsam ja auch jetzt mit einer guten Stunde jetzt im Ende des super Gesprächs. Ich kann ja auf jeden Fall nochmal gerne nochmal für diejenigen, dass ich eure Webseite nochmal hier als Kommentar reinsetze, können sich alle das auf jeden Fall nochmal gerne anschauen, wer und was ihr seid und was ihr da so vertreibt. Ich glaube aber aktuell kommt da jetzt nicht mehr so viel rein. Jetzt sehe ich auch so, dass die Zuhörer so ein bisschen rausgehen. Okay, dann würde ich sagen, aber, schreibt er, okay. Ich würde sagen, vielleicht sollten wir da noch ein Connections irgendwie herstellen, damit das jetzt vielleicht nicht in irgendeiner Form jetzt hier zu lange dauert. Wie gesagt, wir sind ja auch immer so ein bisschen im Versatz drin. Okay, ich würde Folgendes sagen, wir könnten danach noch ein bisschen kommentieren oder ein bisschen schreiben, falls es da noch irgendwie geht, Vedat. Also vielleicht hast du ja noch Bock, zumindest darauf nochmal zu antworten oder nochmal reinzuschauen. Ja. Ich fand super spannend, toll, mit dir mal so intensiv darüber zu schnacken und euch da näher kennenzulernen und total spannend und genau, über LinkedIn unterhalten wir uns nochmal.
Ja, habe ich auch. Sehr gut, danke, Frank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil mein erster Podcast sozusagen, ich muss es schon immer mal machen, auch wenn es jetzt sogar live ist, hat mir sehr gut gefallen. Ja?
Genau, also Vedat schreibt auf jeden Fall nochmal gerne. Das heißt, also er würde sich wahrscheinlich freuen, wenn du da dich nochmal blicken lässt in den Kommentaren oder so. Lass den Mann erstmal was trinken, ausruhen, der hat ein Kind. Aber vielleicht kannst du auch später noch, man sieht es ja auf jeden Fall bei uns in der Gruppe. Hat mir auch mega Spaß gemacht. Lass uns da ein bisschen weiter in Kontakt bleiben. Und dann sage ich noch einen schönen Abend nach Rostock. Bleibt vor allen Dingen gesund, auch mit der Family und mega Unternehmen. Ich wünsche euch da noch eine gute restliche, gute restliche Krisenzeit. Ist ein bisschen blöd gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass ihr das gut durchsteht und dass es danach für euch umso besser, zumindest, dass ihr das wieder aufgeholt bekommt und umso besser weitergeht. Aber ich glaube, ihr seid ganz gut aufgestellt insgesamt.
Ja, das da danke ich dir. Das wünsche ich sozusagen dir auch. Ich glaube, dass du ja auch gerade eine Sonderkonjunktur hast, aber auf jeden Fall dafür gesund bleiben.
Das ist ein schönes Wort. Sonderkonjunktur finde ich gut. Ja. Alles klar. Dann tschüss zusammen.
Ja, ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine Bewertung bei iTunes freuen oder du kannst uns auch gerne einen Kommentar oder eine Frage schreiben. Und wenn du mit uns über deine Möglichkeiten sprechen möchtest, wie du dein finanzielles Hamsterrad verlassen kannst, dann geh auf unsere Webseite www.rockyourbusiness-academy.de/Bewerbung und fülle das kurze Formular aus. Dann werden wir mit dir über deine individuelle Rock Your Business Strategie sprechen. Bis zum nächsten Mal.